Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute ganz herzlich Stefan Rietzor. Er ist Vorstandssprecher des Bundesverbands der Wirtschaftskanzleien in Deutschland, BWD, und Rechtsanwalt. Hallo, Herr Rietzor.
Hallo, Herr Prior. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Gerne, gerne. Es ist sehr spannend, mal was zu hören vom Bundesverband der Wirtschaftskanzleien. Vielleicht ist das mal gerade unsere erste Frage. Was macht der? Seit wann gibt's den? Was sind da so die Aufgaben?
Ja, wir sind jetzt sozusagen im Kita-Alter. Am 31. März 2026 feiern wir unseren vierten Geburtstag. Den gibt es also noch nicht so sehr lange. Der ist mal gegründet worden, weil wir festgestellt haben und weil einige Kanzleien sehr leidvoll feststellen mussten, und zwar gerade jene Kanzleien, die sich in der Rechtsform der LLP in Deutschland zugelassen hatten, ihren Hauptsitz aber in Deutschland hatten. Das ist juristisch nicht so schwer nachzuvollziehen, als Großbritannien aus der EU austrat, dass mit dem Austritt auch die britische Rechtsform der LLP wohl nicht mehr gelten würde. Die Frage war, wie würde Politik reagieren? Die deutschen Kanzleien waren guten Glaubens. Niemand von denen hatte damit gerechnet, dass Großbritannien je austreten würde. Ist die Frage. Die Franzosen haben das relativ einfach gemacht und haben allen französischen LLPs bis zum Jahr 2016, also bis zum Datum der Volksabstimmung in Großbritannien, das Recht zugebilligt, weiterhin nun als französische LLPs tätig zu werden ist. Aber Barnier und Johnson, die beiden, die das damals verhandelt haben, haben an die deutschen LLPs erkennbar nicht gedacht. Die Bemühungen der Kanzleien, auf sich aufmerksam zu machen, blieben erfolglos. Die Kanzleien haben wahnsinnig investiert, um die Folgen dieses Wegfalls wäre nämlich die volle Haftung aller Partner und Partnerinnen gewesen ist, zu vermeiden ist. Und dann ist es deutlich geworden, dass Anwaltskanzleien als Organisation, als Unternehmen keine Stimme in Berlin haben ist. Und aus dieser sozusagen leidvollen Erfahrung heraus haben sich dann heute 47 Wirtschaftskanzleien zusammengetan, um eine solche Stimme zu werden. Ich habe dann damals das Konzept geschrieben, das fand viel Anklang und hat man mich gebeten, ist, der ich bisher bis dahin immer Anwalt und Managing Partner einer großen internationalen Anwaltskanzlei war, zu sagen ist, jetzt versuch doch mal, die Stimme der Kanzleien in Berlin zu sein. Uns verstehst du gut und jetzt versuch doch mal, das Ganze in Berlin zu machen. Das ist gut gelungen. Wir haben uns etabliert und guten Zuspruch gefunden ist. Ja. Ich glaube, was uns auszeichnet und sehr hilfreich ist, ist ein Advisory Board. Wir haben 43 oder 44 General Counsel von großen Unternehmen. Also wir denken die Mandantenseite immer mit, die uns unterstützen und helfen. Und fünf Professoren aus den Universitäten St. Gallen und Oxford, Bucerius Law School und Universität Bonn, die ebenfalls Input geben. Das hilft sehr. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen nicht ein normaler Lobbyist sein, sondern wir wollen durch Kompetenz überzeugen. Wir wollen das, was wir einbringen können, wollen wir der Politik zur Verfügung stellen, ist, damit der gesetzliche Rahmen besser geschaffen wird. Und das ist eine Aufgabe, die macht viel Freude. Und man stellt auch fest, wie der Legal Tech Verband, den es ja auch noch nicht so lange gibt, dass Politik auch interessiert ist. Wir haben mal durch KI mal testen lassen, was so bei uns so an Adjektiven, was schreibt man uns zu und was bilden wir uns ein, wie sind wir agil, transparent, proaktiv, und das ist unsere Marschroute ist, wir meckern nicht, sondern wir kritisieren immer konstruktiv. Das heißt, wenn wir sagen, ist den Vorschlag finden wir nicht gut, unterbreiten wir immer einen Alternativvorschlag, wie aus unserer Sicht, und zwar für die gesamte Justiz, den gesamten Rechtsmarkt eben eine Lösung aussehen sollte. Das findet man auch in den Ministerien ausgesprochen angenehm. Wir sind daher sehr schnell guter Gesprächspartner geworden. Und das freut uns umgekehrt natürlich auch sehr.
Ja, das heißt also, die Kommunikation besteht dann, abgesehen natürlich von intern mit den Kolleginnen und Kollegen der Wirtschaftskanzleien, besteht sie also nach außen hin hauptsächlich dann mit dem Justizministerium. Aber wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, das Digitalministerium ist da auch ein großes Thema. Oder wie ist das? Bezogen vielleicht auch auf Legal Tech und solche Dinge?
Ja, also wir haben natürlich die Wirtschaftskanzleien sind so der Heavy User der Justiz, weil wir bundesweit an allen Landgerichten und Oberlandesgerichten tätig sind. und sicherlich auch einen überproportionalen hohen Anteil daran haben. Also da gibt es bei meiner Kenntnis keine echte Statistik, aber man merkt das in den Gesprächen mit den Kollegen. Da gibt es eben auch eine, die nennt sich schnelle und effiziente Justiz. Wir nennen das Taskforces, Arbeitsgruppen, die zu bestimmten Themen geschaffen werden ist. Und das sind dann schon bei Menschen, die extrem viel Prozesserfahrung haben, häufig auch Schiedsgerichtserfahrung haben ist. Und dann können wir immer Vorschläge unterbreiten ist. Und Gott sei Dank sind die Ministerien inzwischen so weit, dass sie das auch hören wollen ist. Was ein großes Problem in den letzten Jahren ist, dass die Mandanten, die wir betreuen, das immer stärker auf Schiedsgerichtsverfahren ausweichen. Das hat nichts mit der Qualität der Richterinnen und Richter in Deutschland zu tun ist. Hat auch nichts mit deren Arbeitsbemühungen zu tun ist, aber sie fallen immer stärker zurück. Die Arbeitsbelastung ist so hoch, also die Dauer der Verfahren wird immer länger, die Zugänge werden immer komplizierter, es ist nicht vorhersehbar. Also das, was Mandanten alles nicht haben wollen, löst die Justiz leider ein. Hier muss dringend nachgezogen werden. Das ist inzwischen auch Common Sense. Das finden alle gut und richtig. Und das Digitalministerium sorgt jetzt dafür, ist es im Grunde genommen ja sowas wie der Digitec-Verband oder der BWD andererseits auch. Das ist ja jetzt so die Hilfe aus der Praxis. Carsten Wildberger ist ein sehr erfolgreicher, sehr guter Manager und ein wunderbarer Erklärer. Meine Mutter ist Lehrerin und den findet sie großartig, weil sie ihn so gut versteht. Ja, kein Branchen-Tech, also sozusagen Gerede, ne? Keine englischen Ausdrücke und so weiter und so fort. Er macht es sehr verständlich und er hat die Experten aus den Ministerien dazugezogen ist. Das heißt, die Abteilung aus dem Justizministerium ist ins Digitalministerium gewandert ist und die alten Kontakte bleiben bestehen. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass vieles gehen wird und viele so Zwischenlösungen vermieden werden. Es war man auch diese Dynamik. Die Veränderungen, man sieht ja vieles bereits heute, weiß, dass es kommen wird. Wir brauchen nicht Lösungen für die Probleme von 2015, sondern für die Herausforderungen 2030.
Das heißt, also der Legal Tech Markt, wo ich natürlich sehr nah dran bin an allen Lösungen, die es da so gibt, ja, wie sehr ist der denn abhängig von dem, was ein Justizministerium oder Digitalministerium entscheidet, doch nur in Dingen, wo es um, ja, also um zum Beispiel Endkunden geht im Endeffekt, also wo es um die Justiz geht, ja, aber doch nicht in Software für Dokumentenautomation oder so. Da spielt das ja alles keine Rolle, oder? Wo ist da so der Zusammenhang?
Doch, es spielen ganz, ganz viele Dinge spielen natürlich eine Rolle. Ist die Large Language Models beispielsweise funktionieren natürlich sehr viel besser, je mehr Material man hat. Die Gerichte haben natürlich Urteile in petto und es gibt die Technologie bereits, mit der man diese Gerichtsurteile, in denen Müller gegen Meyer steht, in denen das eben neutralisiert werden kann. Also uns interessiert das als Nutzer. Interessiert ja nicht, wer dagegen wen prozessiert hat. Teilweise muss man auch pseudonymisieren, um sicherzustellen, dass der Apotheker nicht erkennbar ist und so weiter und so fort ist. Aber das geht alles heute. Also die technischen Möglichkeiten sind da. Der politische Wille muss geschaffen werden. Und dann werden diese Dinge eben sehr viel berechenbarer. Und sie werden auch für die Richter werden sie natürlich sehr viel besser. Der Richter bleibt immer noch der, der entscheidet und der muss unterscheiden, ob der Fall nun nach links oder nach rechts gehört, ist aber bekommt ganz viel mehr an Anregungen, an Unterstützung und das sorgt für Geschwindigkeit, das sorgt für Vertrauen in den Rechtsstaat. Das ist auch sehr im Sinne der Anwaltskanzleien. Und es ist ja auch ein Punkt, dass niemand lebt davon, dass also wenn wir vertreten, die Wirtschaftskanzleien vertreten naheliegenderweise meistens die größeren Unternehmen auch die haben natürlich ein Interesse daran, dass man mal Rückstellungen mal auflösen kann. So, wenn man 10 Jahre ein Gerichtsverfahren dauert, das ist weder für den Kläger produktiv noch auf der beklagten Seite ist. Also eine frühe Klärung hilft allen Beteiligten, weil der Rahmen da ist. Und wir sagen auch immer und glaube, dass es auch richtig ist, der Rechtsstandort Deutschland ist ein wichtiger Teil der Wirkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Wenn ausländische Investoren entscheiden sich für Deutschland, weil Deutschland als Safe Haven gilt. Es ist eine stabilisierte, erfahrene Demokratie, es sind gute Abläufe, keine Korruption. Das alles sind echte Standortvorteile, die man nutzen kann. Und dazu zählt eben auch eine leistungsfähige Justiz. Und wenn wir das erhalten oder gar verbessern können, und das ist möglich, dann ist mir auch um den Wirtschaftsstandort Deutschland ein Stück weniger bang.
Ja, ich sag mal, dem stimme ich zwar generell zu, aber dass wir andererseits wieder zu viel Bürokratie haben, also das würde ich mal an erste Stelle setzen. Also da wäre es eher noch so, nicht immer alles dort dann nur auf dem, also nur darauf zu setzen, sondern auch vielleicht mal etwas abzubauen, was ja immer wieder versucht wird, ja. Nun ist es natürlich so, ich würde gerne mal zurückkommen auf die, was Sie meinten mit Pseudonymisieren von Urteilen und sowas, ja. Das gibt es ja mehrere Pilotprojekte. Es ist ja immer Ländersache. Also jedenfalls funktioniert das immer in den eigenen einzelnen Bundesländern, ja. Wie sehen Sie denn da die Entwicklung? Natürlich, wahrscheinlich könnte alles schneller und besser gehen, ja, aber generell, Sie kennen ja wahrscheinlich so ein paar dieser Pilotprojekte und die schon da sind. Ist das die
Es gibt
richtige
einen Grundfehler.
Richtung oder wie ist das? Ja,
Es gibt
bitte?
einen Grundfehler, in dem es gibt dieses EVA-Prinzip, einer für alle. Also ein Bundesland übernimmt ein bestimmtes Projekt und führt das einmal konsequent durch. Das Ganze wird wissenschaftlich evaluiert. Und wenn das gut ist, dann gibt man es, dann wird es ausgerollt durch alle Bundesländer. Ne? Also ich hätte gesagt, das ist das Musketiermotto, einer für alle. So ein Nee oder einer für alle, das ist fein. Aber der Fehler, den man, das würde man im eigenen Unternehmen nie machen, wie das die JuMiKo macht, also die Justizministerkonferenz. Beispielsweise gibt es große Unterschiede in der Spezialisierung der Richter und Richterinnen. Also in manchen Bundesländern ist der Richter am Landgericht für alle Zivilfälle zuständig. In anderen Bundesländern gibt es Spezialkammern fürs Baurecht, fürs Kartellrecht, für das Architekten, das Bau- und Architektenrecht, ja, dann Verkehr, also für ganz viele und der Versicherungsrecht und so weiter und so fort ist, was sehr hilft, oder für den gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrechtskammern, das hilft den Parteien enorm und die Richter sind damit auch extrem glücklich, weil sie in Augenhöhe mit denen agieren müssen es und können es, weil man es ihnen nicht zwingend erklären muss. Das Problem ist, also Nordrhein-Westfalen beispielsweise so ein Vorreiter, die sind immer davon überzeugt gewesen, die machen jetzt das Projekt. Was wird dabei herauskommen ist, wahrscheinlich, die fanden Spezialisierung schon immer gut, die finden es auch jetzt gut, die spezialisieren jetzt weiter und das Ergebnis für diejenigen, die bisher skeptisch gewesen sind, würden sagen, naja, der war ja schon immer. Der ist halt so, ne, so versuchen Dortmunder zu Schalke zu überzeugen, ist das funktioniert eben nicht. Wenn da schon die BVB-Fahne draußen hängt, dann ist das schwierig. Deshalb fehlt es hier an der Überzeugungskraft und dieses EVA-Prinzip hätte ich immer anders gelöst. Dass man müsste, was man müsste mal machen, drei Bundesländer wählen. Einen, der sagt, ich bin davon richtig überzeugt. Einen, der sagt, ich bin völlig offen. Ja, ich habe keine Ahnung, wir machen das gerne. Ja, also ich verstehe schon, was ihr damit machen sollt. Bin auch ein bisschen skeptisch, aber gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und einer, der eigentlich eher Bedenken hat, dem man aber dann hilft, hier in diese Richtung zu gehen. Dann hat man mal ein Bild. Was macht man denn in den Kanzleien? Das ist auch genau das Gleiche. Man führt eine neue Technologie ein. Wer geht da typischerweise drauf zu, ist die Technologie begeistert. Und die anderen, die sagen, ja, habe ich ja keine Erfahrung, keine Ahnung, ob das funktioniert, dass der Technikfreak, der Nerd von gegenüber davon begeistert ist, das hätte ich dir vorher sagen können. Aber die will man ja auch mitnehmen. Man will ja das ganze Unternehmen mitnehmen und dafür muss man andere Wege finden. Deshalb glaube ich, ist dieses EVA-Prinzip gut gemeint. Aber ich bin skeptisch, dass es umgesetzt wird. Und außerdem gibt es natürlich, wie immer, gibt es natürlich auch Vorbehalte. Bayern ist ein großartiges Bundesland, in dem ich studieren durfte. Deshalb sind so die Erfahrungen aus Bayern, sind nach bayerischer Sicht natürlich sofort ausrollbar ist, dass das umgekehrt Bayern als erster sich freiwillig meldet, wenn ein anderes Bundesland tolle Ideen hat, ist, dass ja, ich verstehe jedenfalls die skeptisch sind. Das wäre schön, wenn das passiert. Passieren könnte es. Ich glaube, dass man also in der Wahl der Verfahren, da ist noch Luft. Und das wäre schön, wenn man die Erfahrungen aus der, sagen wir, unternehmerischen Praxis, sich noch mit größerem Zutrauen mal anschauen würde. Der Digitalminister wird auch da helfen, weil er die Methoden kennt.
Ja, ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben. Es gibt ja so eine Initiative jetzt. Ich glaube, ich habe davon gehört, im Dezember, meine ich, wäre das gewesen. Hat die sich, glaube ich, auch gegründet. Kann man bei uns ja als News dann sehen. Die gesagt hat, wir wollen also treten dafür ein, dass viel mehr Urteile öffentlich gemacht sind, ne? Weil es sind ja nicht mal 1%, soweit ich weiß, der Urteile sind ja überhaupt, kommen ja überhaupt in sowas wie Juris und dann später bei Beck und so weiter ja rein. Sehen Sie das auch als großes Problem oder soll das gar nicht so sein, weil das vielleicht wieder andere Gründe hätte? Also
Also die Richter haben immer so ein bisschen Sorge, dass da
Ja.
hinterher irgendeine Kontrolle stattfindet, dass man
Ja.
nochmal überprüft, ob man da mal so Ausreißer Urteile schreibt und so weiter und so fort ist. Das ist überhaupt nicht das Ziel dieser Regelung. Ich glaube, da muss man vermutlich nochmal auch in Einzelgespräche mit den Richterverbünden gehen. Darum geht es niemandem, geht es darum, ist herauszufinden, ob das Amtsgericht in Küritz an der Knatter da im Mietrecht andere Entscheidungen trifft als anderswo. Erstens halte ich es für ziemlich unwahrscheinlich, dass das so ist. Und zweitens interessiert der Einzelfall überhaupt nicht. Es geht eben um Large Language Models. Das
Ja,
ist das, was
richtig.
hier hilft. Und das wäre ein extremer Fortschritt, wenn man hier die Bedenken, die es dagegen gibt, zur Seite räumen kann. Und man kann es auch in anderen Ländern. Das war etwas, was wir auch gelernt haben, ist, das was sehr hilft und wo Politik auch interessiert ist, aber das Bundesjustizministerium ist beispielsweise international nicht verbunden ist, wenn man dort Interessierte, also wir sagen dann immer, man guckt doch mal nach Österreich oder guckt doch mal, ne, irgendwo anders hin. Politik in Deutschland sagt typischerweise ist, wir wollen doch keine amerikanischen Verhältnisse haben, Herr Rizzo, da sind wir uns doch einig. Sage ich, amerikanische müssen ja auch gar nicht sein, aber vielleicht schwedische oder
Ja,
französische oder niederländische
eben.
oder österreichische, und dann stellt man mal fest, dass die nicht bekannt sind. Das ist eine unserer Aufgaben, ist hier für Aufklärung zu sorgen, ist die Erfahrungen vernünftig zu teilen innerhalb der, ich würde mal sagen, der OECD, also der demokratischen Rechtsstaaten, und sagen, okay, was funktioniert, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht, welche sind die Rahmenbedingungen, damit das funktioniert und ähnliches mehr. Da kann man sich auch manches Projekt in Deutschland kann man sich eben ersparen und sagen, wir müssen nochmal Probelauf machen, ist, da haben schon viele andere Reallabore, wie das die Politik nennt, also Reallabore im Ausland, die haben schon all diese Erfahrungen gemacht. Und
Das
die kann man sich
heißt
auch
aber,
anschauen und wird auch gewillt, die
ja.
zu übersetzen. Es gibt auch Technologie, mit der man sich das übersetzen kann, lassen
Ja,
kann und so
klar.
weiter ist. Also ich glaube, da es gibt Luft.
Aber die Sache ist ja die, wenn man sich darüber einig ist, dass das bezogen auf KI, Large Language Modelle, ja, dass das sehr wichtig wäre, fast alle Urteile oder jedenfalls immens viel mehr als jetzt zugänglich zu haben, ja, anonymisiert und so, das ist klar, ne? Aber so in der Richtung jedenfalls. Ist das dann nicht zu wenig, wenn man dann auf Freiwilligkeit setzt? Müsste man dann nicht von oben, also quasi vom Justizministerium, vom Bundeskanzler, keine Ahnung, müsste man da nicht einfach sagen, so, wir sagen jetzt mal, das muss jetzt einfach alles mal immer online sein, immer offengelegt sein. Wäre das zu viel?
Ja, ich bin da so ein bisschen skeptisch, wie sie es
Ja.
durchregieren, und da müssen wir mal Tacheles reden und so weiter ist. Ja, Klartext reden ist gut, aber die Justiz in Deutschland ist halt föderal aufgestellt. Wir müssen 16 Bundesländer muss man mitnehmen.
Ja,
Ist,
stimmt,
und bei der
müsste man dann
elektronischen
überzeugen.
Akte Sachsen-Anhalt braucht wieder ein Jahr länger. Also
Ja.
nicht wieder, braucht ein Jahr länger, Punkt.
Ja.
So, da ist.
Vielleicht, ja.
Und also die sind, also das ernsthafte Bemühen will ich denen nicht absprechen. Ich glaube, ja, wir müssen den Druck aber auch, also ich glaube, die Informationsbereitschaft, das sind ja Angebote, die sind im Wesentlichen No-Brainer. Wir stellen sie ja allen zur Verfügung. Ist ja nicht, dass ein Unternehmen davon profitiert, sondern
Nein.
es profitiert der gesamte Markt davon ist. Und für alle wäre es nützlich und sinnvoll, und die Produkte, die daraus entstehen, sind viel, viel nützlicher als das, was man vorher hat. Und man sieht
Ja.
es ja auch an den Verlagen, die natürlich in gewisser Weise vorher immer so ein Engpass waren ist. Die wählten halt
Ja.
aus, ne? Also ich habe früher als Anwalt habe ich gerne Entscheidungen, an denen die ich spannend fand, habe ich dann weitergeleitet, erklärt, warum ich die für spannend halte, was daran neu ist, warum sie für eine Veröffentlichung geeignet sind. Das macht, glaube ich, nach wie vor viel Sinn, weil einzelne Entscheidungen dafür immer noch wichtig sind. Die müssen auch gehighlightet werden ist. Aber in ganz vielen anderen
Sicher.
Fällen wäre es wahnsinnig nützlich ist, glaube ich, auch für jeden Anwalt in Deutschland, nicht für Wirtschaftskanzleien beispielsweise ist, was passiert eigentlich, wenn bestimmte Dinge mangelhaft sind? Und dann gibt es dann sozusagen fünf Entscheidungen von irgendwelchen Amtsgerichten quer durch Deutschland, die sagen, das sind 5%, und andere sagen, das sind 15% der Grundmiete, die man dann kündigen, die man dann abziehen kann, wenn ein solcher Mangel besteht. So, diese Verfahren belasten, die sind überflüssig, wenn man nicht fünf, sondern wahrscheinlich 500 Entscheidungen dazu hätte, dann kommt man zum viel besseren, zu einem Median, mit dem man sagen kann, gut. Also, und dann glaube ich auch, dass das hilft allen Beteiligten, übrigens den Mietern in gleicher Weise wie den Vermietern, und auch führt zu einer Entlastung der Gerichte und Verfahren, um die man sich nicht mehr streiten muss.
Ja, die Frage, da kann man gleich nochmal mit reinwerfen, dass ja auch die Amtsgerichtshöhe sich da verschieben soll, ja, also dass man quasi
Ja,
ja
das ist inzwischen Gesetz.
mit, ja, genau, mittlerweile ja,
Ja.
dass man also, wie viel waren es jetzt? Ist jetzt die Höhe
10.000 Euro
10.000?
ist jetzt die
10.000, ja, genau.
Streitbeilenhöhe zwischen Amts-
Genau,
und
also
Landgericht.
es hat sich ja verschoben
Ja.
und damit ist ja quasi jetzt auch mehr machbar in kleineren Fällen. Theoretisch sind also mehr Fälle von Personen ohne Anwalt vor Gericht lösbar, muss man so sagen, ne? Einfach zu sagen.
Ja.
Und da könnte natürlich auch KI den Leuten helfen. Jetzt natürlich die Frage, worüber wir gerade gesprochen haben, ist ja, wenn die ganzen Urteile in der großen Gesamtheit in ein System von Beck, von Juris oder was weiß ich, von wem kommen als KI-Lösung, hilft das den Anwälten? Darauf geht ja kein normaler Mandant hin, ja, oder potenzieller Mandant, ja. Aber wenn natürlich alles frei wäre, würden ja auch solche Systeme wie OpenAI, ChatGPT, Claude und wie sie alle heißen, könnten ja auch darauf zugreifen, ja. Ist natürlich die Frage, ob das am Ende für die Branche gut ist oder nicht. Und deswegen leite ich jetzt mal gerade die nächste Sektion ein, über die wir sprechen wollten, nämlich überhaupt um den Wandel des Berufs des Juristen. Natürlich sprechen wir beide jetzt eher über die Wirtschaftskanzleien, deswegen ist das nicht ganz so mit dem Amtsgericht jetzt hier entscheidend, ja, weil die Fälle ja doch immer eigentlich höher sind, ja.
Ja.
Aber trotzdem, Sie können ja gerne Ihre Meinung dazu sagen. Meinen Sie, das verschiebt sich alles in die Richtung, dass also auch der User, der potenzielle Mandant der Zukunft gar keiner mehr wird, weil er das alles über ein eigenes System auch mal lösen könnte und der Anwalt so also weniger wichtig wird?
Da, ja und nein. Also vielleicht muss man auch ein paar Faktoren mal mit berücksichtigen ist. Wir haben derzeit 1 Million offene Fälle in der Bundesrepublik Deutschland. In ostdeutschen Bundesländern stehen wir von einer gigantischen Pensionierungswelle. Die läuft derzeit schon, aber die wird noch sehr viel stärker, weil in erster Linie in den frühen 90er Jahren sind natürlich junge Menschen aus dem Westen in den Osten gegangen, die nun pensioniert werden lässt. Diese Fälle werden sich, und die finden auch keinen Nachwuchs. Also es gibt so, sie nicht, von einem Landgericht in Ostdeutschland weiß ich, die haben 29 Richter und davon gehen bis Ende 2027, glaube ich, 22 in Ruhestand.
Ja, Wahnsinn, ja.
Ja, jetzt kann man also sagen, und die Anforderungen in den Examina, die man erfüllen muss, damit man Richter wird, ist sinken beständig. Wenn man sagt, man ist gewillt, hier an diesem Landgericht Richter zu werden, ist, hat man, glaube ich, wenn man beide Examina geschafft hat, wird man demnächst wahrscheinlich schon beste Chancen haben, hier Richter zu werden. Ob das dem richtig zuträglich ist, auch daran mag man Zweifel haben. Jetzt zurück
Tja.
zu sozusagen zu Ihrer Frage ist, ja, natürlich wird es beim Amtsgericht wird es natürlich Menschen geben, man sagt mal sozusagen die Schotten im Herzen, die dann sagen, jetzt erspare ich mir auch den Anwalt und die KI liefert mir dann hier einen guten Wert. Ehrlich gesagt sind diejenigen, das ist vermutlich besser als das, was die früher hatten beim Amtsgericht
Eben.
ist. Man gibt es auch Statistiken, das ist ausgewertet worden. Kläger ohne anwaltliche Hilfe verlieren, glaube ich, zu 3/4%, also 75%. Und Kläger mit anwaltlicher Hilfe gewinnen zu 75%. Also ich glaube, die Anwaltschaft muss sich da nicht verstecken. Und das wird auch weiterhin, wird es für die Anwältinnen und Anwälte, die überwiegend amtsgerichtliche Fälle machen, ist, die müssen sich über ihre Zukunft, glaube ich, keine Sorgen machen. Erstens, die Zahl der Anwältinnen und Anwälte wird schrumpfen, weiterhin zurückgehen
Ja.
ist. Das heißt, es werden mehr Menschen auf sie zukommen ist. Und zweitens, sie kriegen halt die spannenderen Fälle. Es ist sozusagen die 0815 Fälle. Ja, davon werden ein paar wegfallen ist. Die fallen aber so oder so weg ist. Erleben das auch die Verbraucherschutzverfahren, also die Schiedsgerichtsverfahren, in denen man sich bei den Plattformen beschweren kann oder anderswo beschweren kann. Die haben ja reißenden Zuspruch und die werden auch ausgebaut werden ist. Und ich kann der Justiz nur empfehlen ist, bleibt wettbewerbsfähig. Also sozusagen, die anderen werden nicht weggehen ist. Und wenn ihr aber wettbewerbsfähig seid, gehen die Menschen viel lieber, davon bin ich überzeugt, ist lieber zu einem Anwalt, der dann auch sagt, komm mal auf, sie haben keinen 0815-Fall, der unterscheidet sich. Und sie gehen auch sind beim Richter besser aufgehoben als vermutlich bei einer Plattform KI, wo dann Mr. Robo-Judge irgendwie dann drüber weggeht und das eben nicht sieht, was irgendwie anders ist. Also ich bin für die Anwälte, ich glaube ja, ursprünglich die wirklich wichtigen Fähigkeiten des Juristen werden weiter gebraucht. Das
Okay, das war jetzt so
Empathie
ein
mit dem
bisschen für den.
Mandanten, die ist auch das ist ja was, was wichtig ist. Man braucht ja erstmal einen, der einem zuhört. Und die meisten Mandanten, man kriegt den Fall ja häufig erst, also man arbeitet ja zunächst mal am Sachverhalt, dann kommen die Jura. Häufig ist Jura gar nicht so
Richtig.
schwer, aber die Arbeit am Sachverhalt, die ist die, die schwierig ist. Und also bei den 0815-Fällen ist das vergleichsweise einfach. Aber in den meisten Fällen, in den meisten anderen Fällen ist, glaube ich, dass der Anwalt wird nicht verschwinden. Er wird sich auf die Fälle konzentrieren können, die es auch
Ja, ich
lohnt.
glaube, also vor allem, wir haben jetzt ja ein bisschen darüber gesprochen, was ja gar nicht Ihr Hauptbereich ist, nämlich nicht die Wirtschaftskanzleien, sondern die ging es jetzt ja gerade so ein bisschen um die etwas kleineren, das hatte ich ja auch extra gefragt, ja. Bei den Wirtschaftskanzleien ist es vielleicht anders. Da haben wir ja immer dieses Billable Hour, den Stundensatz, ja, der abgerechnet werden muss für die Tätigkeit, was sich so ein bisschen beißt seit Jahren schon, zumindest angeblich. Also in der Realität habe ich da jetzt eigentlich noch nicht so viel gesehen, aber dass man immer gesagt wird, ja, wenn die KI, wenn die Software, früher hieß es noch Legal Tech Software, jetzt ist ja alles irgendwie Legal KI, ja, wenn die das alles macht, dann wird das ja nicht mehr bezahlt pro Stunde, weil die braucht er ja nur kurz und wie kann man dann noch abrechnen, ja? Also wird das da, also beziehungsweise man kann es schon, aber es wird dann viel, viel weniger. So, stimmt das? Wird das so kommen? Ich glaube es nicht. Was ist da Ihre Meinung zu?
Ja, das wird ein Stück weit kommen, das ist so. Viele der anwaltlichen Dienstleistungen werden ausgeschrieben. Und der Faktor Zeit spielt weiterhin eine Rolle. Also die Geschwindigkeit der Beantwortung nimmt zu. Und man wird natürlich nicht mehr 24 Stunden abrechnen können, wenn man nach 2 Stunden die Lösung eben reinreicht. Da fehlt was, ne?
Sicher.
Aber man braucht eben auch deutlich kürzer ist. Das, ich glaube, zunächst mal der erste Satz, der ganz sicher ist, ein guter Anwalt, der KI nicht sinnvoll einsetzen kann, wird kein guter Anwalt mehr bleiben. Ist. Der wird im Wettbewerb, also gute Anwalt ohne KI wird den Wettbewerb gegen den guten Anwalt
Ja,
mit KI immer verlieren. So,
das glaube ich
jetzt,
auch, ja, definitiv.
das mal so als erstes, was wichtig ist. Und die Kanzleien, die Unternehmen setzen das auch voraus. Die Unternehmen setzen voraus, dass KI eingesetzt wird. Und in vielen Fällen, es gibt ja so eine Highline Due Diligence, also sozusagen so, wir wollen nur die wichtigen Punkte haben und den Rest nehmen wir mit. Wir können mit Risiken leben. Da gibt es so einen Grundkonflikt. Viele Unternehmen leben natürlich nach dem Pareto-Prinzip, ne? 80% richtig und 20% falsch. Damit sind wir wirtschaftlich viel erfolgreicher. Juristen denken ja auch aus Haftungsgesichtspunkten ganz anders. Die müssen nur bei 100% richtig sein. Mit 80%, ja, das habe ich nicht gesehen, die Vorschrift habe ich mir nicht angeguckt und so weiter und so fort. Führt ja bei Jura dazu, es ist alles falsch. Oder das kann man nicht sagen, aber der Rest war doch wenigstens einigermaßen richtig und so weiter und so fort.
das reicht
Wir
nicht.
stoßen zwei Welten aufeinander. Und interessant wird sein, ist, wie man sich in der Praxis auch darauf verständigt ist. Ich bin noch nicht restlos. Viele Kanzleien haben in den letzten Jahren massiv investiert in ihre eigenen Chat-GPT-Räume ist. Die schaffen eigene Räume, in denen die das Kanzlei-Know-how bündeln mit dem, was es aus dem Netz gibt. Und das führt dann zu einer, glaube ich, ziemlich hohen Qualität, gerade in den Spezialisierungsbereichen. Die findet man auch nirgendwo sonst. Und diese Kanzleien, denen das gelingt, gerade in den Bereichen, in denen sie ohnehin schon stark sind, also stärken, stärken, werden, glaube ich, gewinnen das. Weil Mandanten sagen, das ist ja super, ich kriege das gesamte gebündelte, selbst wenn ich den Junior-Anwalt habe, dann bringt er auch die Erfahrung des Seniors, wenn die damit hineinfließt, dann ist es doch ein top, eine andere, ganz andere Qualität, die liefern können das. Und dafür wird es dann, glaube ich, auch Pauschalen geben, die auskömmlich sein werden, die bezahlt werden, die gerne bezahlt werden von den Unternehmen ist. Ob der Markt insgesamt wachsen wird, da habe ich so meine Zweifel, aber ich glaube, in ganz vielen Bereichen wird man zu einer anderen Qualität der juristischen Ergebnisse kommen ist. Und das wiederum, wer der die neuen Felder sich erschließt, das wird das in Zukunft gewinnen. Deshalb ist ein großer Umbruch und in den Kanzleien ist viel Unruhe, weil Zeiten der Ungewissheit sind aber auch Zeiten der Chancen. Und ich glaube, jetzt die richtigen Entscheidungen treffen ist, die richtigen Partner finden ist, dass Lösungen gemeinsam mit dem Mandanten erarbeiten, das glaube ich ist auch was ganz wichtig ist. Denen müssen nicht bange sein.
Ich würde gerne zum Abschluss, denn schon fast am Ende, nochmal das Thema mit der Haftpflicht ansprechen, was Sie ja gerade selber gesagt haben. Wie könnte das denn sein, wenn man davon ausgeht, dass der auf Dauer, noch nicht vielleicht, ja, aber auf Dauer der Einsatz von KI ja zu viel mehr Sicherheit führen wird, höchstwahrscheinlich. Ja? Könnte es sein, erstens, dass die Haftpflichtbeiträge dadurch fallen, weil ja gar nicht mehr so viel Schäden anfallen? Oder zweitens, dass die Haftpflicht sogar von selber sagt, sie müssen KI einsetzen, sonst zahlen sie mehr als Anwalt?
Ja, ich glaube, KI verändert zunächst mal das Bild. Also früher war die Bibliothek, aber die Größe, Umfang einer Bibliothek war ein echtes Qualitätsmerkmal von Kanzleien. Mhm,
ja.
Universitätsstädten, der Zugang zur universitätsjuristischen Bibliothek war wichtig. Und Kanzleien, die anderswo waren, hatten schon mal einen Standortnachteil. So, jetzt sind jetzt bei den Fragen, ich glaube, was sich ändern wird, ist, dass man in der Vergangenheit sagte, wenn man dann so eine BGH-Entscheidung im Fall übersehen hat, dann haftet man möglicherweise dafür, wenn das Ergebnis dann anders ausfällt.
Ja.
Jetzt kann man eben, wenn die Kanzlei KI nicht einsetzt, sondern sagt, ich habe doch nochmal meinen schönen gedruckten Kommentar, der steht dort hinter mir im Regal, den habe ich konsultiert, da steht nichts und die Entscheidung vom Oberlandesgericht ist, war da jetzt auch nicht erwähnt, habe ich doch keinen Fehler gemacht, ist, und sagt er, doch, wenn du hier das, mal vielleicht geguckt hättest,
genau.
Deswegen ist sowas mit so einem Produkt wie Back Online, ist so ähnlich wie der Duden früher in den Schreibbüros, ist unverzichtbar. Es gibt keine Kanzlei, die das leisten kann, auf Back Online zu verzichten.
Wobei man ja sagen muss, aktuell
wird dann ein Haftungsmaßstab sein. Und wer das nicht macht, der handelt vermutlich grob fahrlässig. Und dann kommt, wird die Versicherung sagen, dann sind wir draußen.
Ja, richtig.
Wobei man ja sagen muss, genauso wichtig ist, dass die Kanzleien, die Unternehmen, die ja alle unter enormem Kostendruck stehen, man darf das immer nicht vergessen, in den letzten Jahren ist es die Wirtschaftskanzleien, wirtschaftlich gut gegangen ist, den Unternehmen aber sehr unterschiedlich in der Branche. Und heutzutage, jedenfalls in Deutschland, geht es den meisten Unternehmen, stehen ziemlich unter Druck. Das heißt auch unter Kostendruck. Und das wird, die Rechtsabteilung wird natürlich dazu aufgefordert werden, ist zu sagen, jetzt pass mal auf, könnt ihr in diesen Bereichen nicht sparen. Und Antworten, die man verlässlich und mit hoher Qualität per künstlicher Intelligenz finden kann, also häufig zu einem Bruchteil der Kosten, die werden eben nicht mehr nach draußen gegeben werden. Das wird so sein. Mhm. Das mag man bedauern. Das finden auch die in den Rechtsabteilungen nicht so toll. Aber wir werden eben neue Arrangements finden müssen unter Einbeziehung der künstlichen Intelligenz. Sie wird nicht verschwinden.
Nein, ich meine, der Witz ist ja, dass es aktuell eher genau andersrum ist, wenn ich gerade an das Beispiel gedacht habe, was Sie gesagt haben mit der BGH-Entscheidung. Ja, im Moment ist es ja eher so, dass wenn ich die KI einsetze, ist die Chance hoch, immer noch hoch, dass die BGH-Entscheidung erfunden wird, ist höher, als dass sie jede kennt. Und aber das wird sich ja höchstwahrscheinlich mal umdrehen. Und dann könnte es natürlich so sein, dass das auch sich auf die Haftpflichtversicherungen auswirkt, so wie wir das gerade gesagt haben. Ja. Wir sind leider am Ende. Also ich sage vielen, vielen Dank, Herr Ritzer, war sehr spannend. Ja, und alles Gute weiterhin im Verband auch. Dankeschön. Ja,
vielen Dank, vielen Dank.